Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Leuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kann man jetzt hinten hören? Okay. Normalerweise würde das auch fast ohne Mikrofon gehen, aber nach diesem Sommer ist es ein bisschen schwierig. Der Weltjugendtag, die Sommerlager, dann das Jugendfestival in Medjugorje. Meine Stimme ist ein bisschen am Ende. Es war wirklich beeindruckend, der letzte Abend auf dem Marienfeld in Köln. Ich war mit der, ich bin Mitglied einer Ordensgemeinschaft, wir heißen Legionär Christi. Und zusammen mit dieser Ordensgemeinschaft gibt es auch eine Laienbewegung, die heißt Regnum Christi. Und von dieser Organisation waren ungefähr, also 2000 Jugendliche halt in Köln in diesem Moment. Und die waren in einem besonderen Teil von einem Marienfeld. Kann man mich hinten hören? Das hört sich irgendwie ganz komisch an, dieses. Und ich war auf der anderen Seite, ich habe die U-Magazin-Gruppe begleitet. Und habe dann nach der Vigil, die waren noch nicht alle fertig, deswegen hatte ich noch ein paar Beichten gehört von denen. Und dann bin ich hinten zurück zum Beichtzelt gegangen. Und dann so gegen 13:30, weil die gute Österreicher haben sich dann halt, alle die in dieser Sektion waren, haben sich niedergelegt, sind eingeschlafen. Dann bin ich halt hinten gegangen zu schauen, ob es noch Arbeit gegeben hat. Und das gab es noch viel. Und dann so gegen 13:30 haben sie das Beichtzelt zugeschlossen. Weil angeblich irgendwelche Vorschriften, ja, leider gab es in Köln viele von diesen Dingen, nicht von der Organisation her, aber halt vom Staat her, und ja, man musste das Beichtzelt schließen. Und deswegen haben wir Priester uns, haben uns dann halt draußen hingesetzt und weiter gebeichtet. Und eigentlich wollte ich dann zur Messe am nächsten Morgen eigentlich auch mitfeiern um 10 Uhr, aber das ging nicht, weil es gab noch viel Arbeit. Und dann um 16 Uhr ungefähr waren wir halt endlich fertig. Aber das waren halt inzwischen 17 Stunden Beichte hören. Und einige Mitbrüder von mir, auch Legionär, die sind früher angekommen, weil wir hatten in Köln selber, hatten wir ein Café, ein Coffeehouse, wo wir halt jeden Tag Anbetung hatten und dann auch Beichtgelegenheit und so weiter. Und da waren ungefähr 40 Legionäre da, also von unserer Ordensgemeinschaft, haben Beichte gehört. Und dann jeden Abend war um 10:30 noch der eucharistische Segen und nachher Beichte, also man ist nie vor 12 Uhr rausgekommen. Und dann halt am Samstagmorgen war es halt auch noch so. Und ich bin halt später als andere zum Marienfeld gekommen. Ein Mitbruder von mir war schon um 3 Uhr nachmittags da Beichte und hat 25 oder 26 Stunden Beichte gehört. Und was sehr beeindruckend war, weil dass sie alle Priester das Gleiche gesagt haben, dass wir hatten keinen Hunger, wir waren nicht müde, es ging irgendwie. Und dann musste man nachher halt noch 3 Stunden laufen und dann mit dem Auto fahren, zu unserem Kloster und noch Messe feiern, weil es war ja Sonntag, wir hatten noch nicht Messe gefeiert. Ja, aber das waren die Erfahrungen vom Weltjugendtag. Entschuldigung, nur eine kleine Klammer. Ich selber bin der Pater George Elsbeth, ich bin eigentlich mehr oder weniger Kanadier, aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Wir versuchen über das Thema, der Robert hat mich angerufen vor einigen Tagen und sagte, ja, wir haben uns überlegt, wir haben gehört, du hast mal einen Kurs gemacht über Theologie des Leibes. Und es wäre doch interessant, vielleicht mal so eine Vortragsreihe zu machen. Und übrigens, der erste Termin wäre diesen Samstag. Und wir waren halt gerade auf dem Weg nach Salzburg und ja, gut, es ging sich aus. Oh nein, ich tue ihm Unrecht. Es war schon ein bisschen länger. Es waren schon vor 6-7 Tage, aber. Okay. Also das ist das Thema. Das Thema ist Theologie des Leibes. Und ich glaube, wir sollen 3 oder 4, ich bin noch nicht jetzt ganz sicher, wie viel, ich glaube, es sind 3 Familientage über dieses Thema sprechen. Und Theologie des Leibes ist ein Überbegriff, das man heutzutage nutzt, um das zu beschreiben, was Papst Johannes Paul II. Versucht hat zu tun, nicht mit 3 Vorträgen, sondern eben mit 129 Vorträgen oder besser gesagt Mittwochsaudienzen von 1979 bis 1984. Also deswegen sieht man schon, es wäre vermessen zu denken, dass was wir hier versuchen werden zu tun in 3 oder 4 Nachmittag. Wir können das Thema halt eigentlich nur anreißen und hoffentlich ein paar Grundprinzipien geben und anregen, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Weil es war nicht von ungefähr, dass der Papst gerade dieses Thema angegangen ist am Anfang seines Pontifikates. Und das so ausführlich, ich meine 1979 bis 1984. Es war zwar eine Pause von einem Jahr, 1983, während für das Heilige Jahr, aber trotzdem. Und wir basieren uns in diesen Tagen auf hauptsächlich drei Quellen. Das erste ist eine deutsche Übersetzung von einer Zusammenfassung von einem Buch auf Englisch von einem sogenannten Christopher West, Theologie des Leibes für Anfänger. Das kennen vielleicht schon einige hier. Es ist vor einigen Monaten rausgekommen. Man ist vor allem erhältlich von New Magazine. Also auf dem Website kostet 10 Euro. Es ist eine eigentlich ziemlich gute Zusammenfassung von was der Papst gemacht hat. Er bringt die Dinge ziemlich gut auf den Punkt. Wenn jemand ein bisschen Englisch kann, dann ist wirklich aber trotzdem zu empfehlen Theology of the Body Explained. Das ist vom gleichen Autor, aber ein bisschen halt ausführlicher. Also wenn man hier nicht weiterkommt mit gewissen Dingen, obwohl ich glaube, man kommt schon weiter, weil er macht es schon sehr gut, dann ist diese ausführliche Version besser. Und dritte Quelle natürlich sind die Ansprachen selber, weil das Original ist wirklich unübertrefflich. Das einzige Problem damit, man bräuchte ein bisschen Zeit, deswegen für Sie ist vielleicht das der beste Anfang. Ich muss ein bisschen weiter ausholen mit diesem Thema, weil sonst starten wir auf dem falschen Fuß. Der Papst Johannes Paul II. Hatte in seinem letzten Buch Erinnerung und Identität, also dieses letzte Buch, das rausgekommen ist, bevor er gestorben ist, und auch der Titel ist nicht von ungefähr Erinnerung und Identität, er sprach über dass die Koexistenz in der Welt von dem Guten und dem Bösen. Und er versucht, eine Erklärung davon zu machen, warum das so ist, angefangen von diesem Gleichnis von Jesus, wo er sagt, nicht, es gibt einen Seemann und er geht raus und er wirft die Saat in den Boden und es kommt jemand und seht auch schlechte Saat. Und die beiden Dinge wachsen halt zusammen. Der Weizen und der schlechte Saat. Dieser, der Saat, das Saat. Dieser. Okay. Dieser. Und er erklärt halt, dass der Grund, oder was Jesus uns hier nochmal vor Augen stellt, ist, dass hier eine Klärung ist von, was halt passiert in unserem menschlichen Dasein, und zwar von der Freiheit. Weil wenn er das schlechte Saat ausreißen würde, bedeutet das, dass es für den Menschen halt keine Möglichkeit gäbe, etwas moralisch Ungutes zu wählen. Und deswegen die notwendige Voraussetzung natürlich für die Freiheit ist auch die Möglichkeit, dass wir die Möglichkeit haben, etwas zu tun, das halt vielleicht nicht das Beste ist. Und dann geht er weiter und er macht eine ganze, versucht eine Erklärung unserer Geschichte und vor allem von der Position von Europa und der Geschichte von Europa in den letzten Jahrhunderten zu erklären, wo wir jetzt sind und wohin wir gehen. Und er macht halt diese, eine sehr augustinianische Bemerkung, oder das sieht man schon im Titel, dass wenn wir unsere Identität begreifen wollen, wenn wir wissen wollen, wer wir wirklich sind, dann ist es sehr wichtig, auch diese Erinnerung mit reinspielen zu lassen. Und nicht nur von uns als Menschen in allgemein oder jetzt von Teil von einer Kultur oder von einem Land, sondern von meiner eigenen persönlichen Geschichte. Und das, sagt er, ist halt sehr wichtig, weil wenn ich irgendwo ans Ziel kommen möchte, dann muss ich erstmal wissen, wer ich überhaupt bin. Zum Beispiel. Ich kann vielleicht meinen, ich sollte, ich weiß nicht, eine Formel 1 Rennen gewinnen. Aber wenn ich halt nicht ein Ferrari-Auto bin, sondern eine Schnecke, dann funktioniert das halt nicht. Dann komme ich schlecht ans Ziel. Und wahrscheinlich werde ich zerquetscht mit meinem Häuschen von anderen Formel 1 Autos. Ich kann vielleicht denken, ich habe die Berufung zu fliegen, aber sobald ich mich aus dem Fenster stürze, werde ich merken, dass ich das halt, ich bin kein Vogel und ich bin auch kein Super Airbus. Nicht? Das heißt, ich muss verstehen, wer ich bin. Ich muss verstehen, wer ich bin als Mensch, an mein Ziel zu kommen. Und nicht nur abstrakt, sondern auch ich persönlich muss verstehen, was mein von Gott gesetztes Ziel ist, um ans Ziel zu kommen. Der Papst in seinem Schreiben an die Jugendlichen für den Weltjugendtag hat immer dieses Bild genommen, nicht von diesen drei Königen, die sich auf den Weg machen nach Köln. Ein Bild natürlich, weil die drei Könige, man sagt, dass die ihre Überreste in Köln sind. Und dieses Bild von der Pilgerschaft durch die Welt ist ein Bild für unser Leben, wo wir auf einer Seite stehen und wir wollen wohin kommen. Und natürlich, bevor ich mir überhaupt überlege, wie ich da hinkommen kann, wo Köln ist und so weiter, muss ich erstmal wissen, wo ich stehe. Nicht? Wenn einer von Ihnen hier war in Pöllau bei diesem Vortrag, den ich gemacht habe über die Bekehrung, dann auch genau wie bei einer Bekehrung ist die erste Voraussetzung, dass ich mich bekehre, dass ich überhaupt anerkenne, dass ich irgendwo bin, wo ich vielleicht nicht sein sollte. Nicht? Auch hier ist für unser Lebensziel in allgemein ist das so, weil wenn ich denke, ich sollte nach Köln fahren, und ich bin halt nicht in Wien, und ich denke, ich bin in Wien, aber ich bin halt in Helsinki oder Novosibirsk oder in Vancouver in Kanada. Was ein schöner Ort natürlich ist, aber ich meine, das wird sehr beeinflussen, wie ich jetzt mein ganzes Leben ausrichte auf mein Ziel hin. Ich muss erstmal wissen, wer ich bin. Und deswegen sagt der Heilige Vater auch in diese ganze Theologie des Leibes, es ist dringend notwendig, eine angebrachte Anthropologie zu haben. Anthropologie in dem Sinn, Lehre über den Menschen. Wer ist der Mensch? Wer bin ich eigentlich? Und das ist der Ausgangspunkt von der ganzen Sache. ich war vor einiger Zeit in München und habe ein Gespräch gehabt mit einem Rechtsanwalt, der fast 70 Jahre alt war und ein sehr, wirklich sehr erfolgreich, sehr bekannt. Und wir waren in einem Gespräch und er sagte zu mir, Herr Pater, also wirklich, ich meine, die Kirche heute, die muss sich unbedingt ihre Meinung ändern über Gott, Vater. Also das geht heute in der heutigen Zeit wirklich nicht. Zu glauben, dass der da oben ist mit dem langen Bart und so. Ich meine, und ich habe versucht, mein Kinn von dem Boden wieder aufzuheben, mein Unterkiefer wieder hochzuheben, ohne zu erschrocken zu scheinen. Und habe, weil ich merkte, dass er ein Katechismuskenntnis hatte von einem Vierjährigen. Und sich weitergebildet hat in alle möglichen anderen Bereiche seines Lebens, aber halt nicht in seinen Glauben. Und natürlich kam es dann zu Riesenkonflikten zwischen Glaube und was er mitbekommen hat anderswo. Und wenn es wichtig ist, dass wir uns da weiterbringen um unser Gotteskenntnis, dass wir nicht ein Gottesbild malen, das nicht der Realität entspricht, sondern was wir wollen, dass er ist, wenn das auch wichtig ist, aber es ist auch wichtig zu wissen, wer wir sind, wenn wir zu Gott kommen möchten. Ich war in der Steiermark, in der Nähe von Villach, heute Morgen, und ein Pfarrer hat mir ein Zitat von Romano Guardini unter die Augen gesteckt. Und fand ich sehr schön, wo er sagte, denn wenn der Mensch es nur mit Gott zu tun haben will, Romano Guardini spricht hier über die Notwendigkeit der Kirche, und er sagt, denn wenn der Mensch es nur mit Gott zu tun haben will, dann sagt er Gott und meint sich selbst. Es muss also eine objektive Instanz sein, die meine Antwort auf jeglichem Schlupfwinkel der Selbstbehauptung rausziehen kann. Sehr wichtig, weil oft, nicht, wenn wir nur auf uns selbst geworfen sind, sagen wir Gott, aber meinen eigentlich nur, was meine Vorstellungen von Gott sind. Und die Sache ist, wir sind alle Kinder unserer Gesellschaft. Und wie oft passiert es, dass wir ein Verständnis haben, vielleicht von was der Mensch ist, das überhaupt nicht christlich ist, vielleicht. Nein, was mir jetzt auch gerade passiert ist, ich war bei einer Familie und erzählt mir von diesem Biologieprojekt, das es in der Schule gab, vorgestern. Also das war nicht dieses Mal, das war ein anderes Mal, als ich in der Steiermark war, also im Frühjahr. Und ein Biologieprojekt in der Schule für Elfjährige hört sich ganz schullos an. Aber wo es halt darum ging, halt diese Kinder natürlich aufzuklären über was Familie ist und was Kondome sind und so weiter. Natürlich mit 11 Jahren ist es doch endlich Zeit, dass sie das wissen, oder? Und irgendwie indirekt sind die Eltern darüber. Aber das zeigt eine totale Unkenntnis dieser Erzieherin von was der Mensch eigentlich ist. Eine falsche Anthropologie, die dahinter steht. Oder diese gute Katholikin, und ich meine, die meisten von Ihnen sind mit diesem Problem noch nicht konfrontiert, weil ihre Kinder noch nicht so alt sind. Aber wie oft passiert ist, dass jemand zu einem kommt, auch in der Beichte, und das sagt, aber eigentlich nicht nur so sagt, aber eigentlich nicht überzeugt, dass es eigentlich schlecht ist. Nicht? Natürlich, ich habe Kondome für meine Tochter gegeben für dieses Wochenende. Ich meine, es könnte ja was passieren, man muss vorsorglich sein. Man muss realistisch sein. Und hier sieht man gerade ein Menschenbild, das sich auf Freud basiert, auch das sich auf einen gewissen Materialismus basiert, eine materialistische Sicht der Dinge, und nicht auf eine christliche Sicht der Hoffnung, wo Christus uns von diesen Trieben und so weiter auch erlöst hat, die Erlösung des Herzens, die Erlösung der Begierde, nicht die Reinheit des Herzens und so weiter. und zeigt auch gewissermaßen ein bisschen die, was leider passiert ist und ob das jetzt wirklich so zu interpretieren ist oder nicht, aber die Tatsache ist, dass es halt so interpretiert worden ist in der Geschichte, die evangelische Haltung von, dass die Natur durch die Sünde total zerstört worden ist und dass ich eigentlich nichts machen kann, um es zu erlösen. Oder nicht, dass dieser hohe Anspruch, diese hohe Leiste, noch nicht mal meine eigene Frau mit Begierde anzuschauen. Das ist nicht realistisch, Herr Pater, das geht doch nicht heute. Oder diese Anthropologie über nicht diese Menschensicht, der Mensch ist nur Körper, der Körper ist nur wichtig. Und wie viele unverheiratete 35-jährige Frauen werden depressiv, als wäre das Leben nicht mehr lebbar, weil sie noch nicht verheiratet sind. Oder die moderne Psychologie, die einem sagt, was zählt, ist, dass man glücklich ist in was er tut. Oder die Heilung von den Wunden meiner Jugend. Nicht? Da sieht man jung, da sieht man Freud, aber da sieht man nicht Jesus Christus. Ich meine, ich habe nichts gegen Heilung. Und natürlich gibt es auch Jugendverletzungen. Aber wenn die Kindheitsheilungen größer geschätzt werden als die Vergebung Gottes in den Sakramenten, dann haben wir ein Problem. Weil das Einzige, was uns letztendlich von Gott trennt, ist die Sünde, nicht die Verletzungen. Und man hört nicht von Befreiungsexerzitien und so weiter, und ich habe auch nichts dagegen. Nur, irgendwann muss man auch befreit sein. Nein, Freiheit für etwas. Okay. Das ist alles noch ein bisschen die Einführung, aber ich glaube, es ist notwendig, um den Papst zu verstehen, warum er das Ganze hier überhaupt macht. Und eigentlich, um wirklich den Papst gut zu verstehen, müsste man wenigstens mal die Bibel dreimal gelesen haben, zweimal den Katechismus und wenigstens zwei Dokumente vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Gaudium et Spes und Lumen Gentium über die Kirche in der heutigen Zeit. Aber das haben natürlich alle hier gemacht, also das können wir alles voraussetzen. Jetzt erfahren wir gerade die Theologie des Leibes. Sie sind nicht einverstanden. Der Papst sagte, dass sein Ansatz, das war sehr interessant, auch sein Dialog mit den Kommunisten, damals noch als Erzbischof von Krakow, sollte nicht sein, was man halt bis dahin gemacht hat, sehr viel war halt dieser apologetische Ansatz, der jetzt nicht schlecht ist, aber halt vielleicht in diesem Moment nicht der angebrachteste war, wo man versucht hat, Gott irgendwie zu beweisen mit rationalistischen Argumenten und so weiter, sondern man sollte anfangen von der Einsamkeit des Menschen. Der Dialog mit den Atheisten anfangen mit der Einsamkeit des Menschen. Und die Frage, wie auch von Thomas von Aquin gemacht hat, die Frage um die Freude und die Glückseligkeit. Nicht? Was bringt uns Freude? Was bringt uns echte, tiefere, innere Freude? Und hier geht es nicht darum, um die Frage, diese oberflächliche Freude, die man hat, wenn man mal an den, 22.07.1978 oder sowas, ganz wichtiger Termin für Österreich, das einzige Mal, wo Österreich gegen Deutschland Fußball gewonnen hat. Aber ein sehr... Oder diese Freude, die ich gehabt hätte, wenn halt Rapide gewonnen hätte. Oder nicht dann, ich weiß nicht, wenn ich mal zusammen bin mit meinen Freunden und wir haben einen guten Apfelstrudel gekocht oder wir essen Salzburger Nockel oder ich weiß nicht. Und Nein, das ist, ich meine, das gibt uns eine Freude, aber es ist noch lange nicht diese tiefere innere Glückseligkeit, die wir ja alle suchen. Freude, was bringt uns Freude? Gute Frage. Papst Benedikt gibt eine einfache Antwort auf diese Frage und da sieht man eigentlich, wie er genau in der gleichen Linie geht wie Johannes Paul II. Der Mensch ist im Abbild Gottes geschaffen und Gott ist die Liebe. Deswegen ist die Berufung zur Liebe, die den Menschen zum wahren Abbild Gottes macht. Er wird in dem Maß Gott ähnlich, indem er jemand wird, der liebt. Und Entschuldigung, das alles hier am Anfang ist noch ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, es ist notwendig. Es wird konkreter werden mit der Zeit. Vielleicht nur nicht ganz so konkret heute, aber hoffentlich in den nächsten Male schon. Also, der Mensch ist in Abbild Gottes geschaffen und Gott ist die Liebe. Deswegen ist es die Berufung zur Liebe, die den Menschen zum wahren Abbild Gottes macht. Er wird in dem Maß Gott ähnlich, indem er jemand wird, der liebt. Aber was ist die Liebe? Wie liebe ich wirklich? Und gerade hier ist der Ansatz vom Theologie des Leibes. In einer Welt, das wirklich auch von Sex übersättigt worden ist, zu verstehen, wer ich bin, was meine Sexualität ist, zu verstehen, warum Gott uns überhaupt als Mann und Frau erschaffen hat, warum er überhaupt die Sex in die Welt gesetzt hat. Und die Kurzformel für diese Antwort, das, wo es halt gilt, das auseinanderzuziehen, ist etwas, das er gesagt hatte im Februar von 1980. Der Leib und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche und das Göttliche. Er wurde geschaffen, das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnisse in die sichtbare Wirklichkeit der Welt zu übertragen und so Zeichen dieses Geheimnisses zu sein. Der Leib ist da, um zu offenbaren, wer Gott ist. Was die Liebe ist, letztendlich. Weil Gott ist die Liebe. Und wir sind Abbilder Gottes. Das heißt, wir sind Abbilder der Liebe. Und deswegen werden wir uns auch nur finden, in dem Maß, sagt der Papst, in dem wir das sind, was wir sein sollten. Abbilder der Liebe. Aber nicht irgendeine Liebe, nicht ein LUV, wie wir auf Englisch sagen, nicht dieses nice warm fuzzy feeling in meinem Herzen, schöne warmes Gefühl in meinem Herzen, sondern die Liebe, die Gott ist. Und der Papst sagt, dass es gerade unser Leib ist und gerade durch unser, weil nicht nur irgendein Leib, sondern als Mann und Frau schuf er sie. Als Abbild Gottes schuf er sie. Also beides zusammen, gerade in diesem Moment, und hier ist er wirklich, es ist wunderschön, wenn man das tief betrachtet, aber man muss es halt noch ein bisschen auseinandersetzen. Gerade in diesem Moment der Vereinigung, dieses eines Fleisch werden wir zum höchsten Maße Abbild Gottes. Das gilt es noch ein bisschen zu erklären nachher, was er genau damit meinte. Aber es ist durch den Körper, dass wir begreifen, erstens, wer wir selber sind und zweitens, wer Gott ist. Oder auch andersrum, wenn man so will. Wer Gott ist und dann, wer ich selber bin. Es ist gerade auch der Körper, zum Beispiel, der unsere Seele ja auch sichtbar macht. Weil, wenn ich jemand Rosen in die Hand drücke, dann ist das nicht nur eine Bewegung von irgendwelchen Muskeln in meinen Arm, der irgendein wohlriechende biologisches Produkt jemand anderen gibt. Nein, ich sage etwas dadurch aus. Durch meinen Körper. Durch meine Körpersprache. Wenn ich jemand ein blaues Auge gebe, dann sage ich auch etwas dadurch aus. Nicht durch diese Körpersprache. Der Körper macht die Seele sichtbar. Das sieht man ganz besonders auch, zum Beispiel, und das ist etwas, worüber wir noch sprechen werden, worauf wir zurückkommen werden, sind die Augen. Sie drücken sehr, was in dem Herzen ist, aus. Was in unserer Seele ist, aus. Da kommen wir auch eigentlich schon zum also zum ersten Punkt, also was der erste Teil von dieser ganzen Theologie des Leibes über die Urerfahrung vor der Sünde. Weil es ist gerade auch, wenn man jemanden in die Augen schaut, die erste Reaktion ist, dass derjenige oder diejenige wegschaut. Wenn man, besonders wenn man diese Person nicht kennt. Weil man nicht etwas offenbaren möchte, das jetzt in meinem Herzen ist. Durch meine Augen. Es ist der Körper, der das sichtbar macht. Was, nicht? Was in unserem Herzen ist. Und was die Liebe ist. Mich hat sehr beeindruckt, ein paar Tage vor Weihnachten, ich weiß jetzt nicht mal, ob ich das in Pella auch erzählt habe oder nicht, aber dieses Bild oder diese zwei Bilder in die Presse in Wien, wo man halt sieht, nicht, diese, es war ein Bericht über diese Schlacht um Fallujah in Irak, wo man sieht, wie auf der einen Seite dieser eine Soldat, der liegt auf dem Boden in dieser Stadt und er ist verwundet. Und man sieht, wie sein Kumpel hat seine Hand auf ihn und er versucht, ihn aus der Schusslinie rauszuziehen. Und das nächste Bild, das ein paar Sekunden später aufgenommen wurde, sieht man, wie beide auf dem Boden liegen und beide sind tot. Und die erste Reaktion ist, man fällt zurück in seinen Stuhl und denkt, mein Gott, wie ist das möglich? Obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, wer diese zwei Personen sind. Ich kenne auch nicht mal den Namen. Und trotzdem ist mir bewusst, dass diese Sprache, der Körpersprache, diese Hingabe, diese eine Person für den anderen, eine große Aussage ist. Der Liebe letztendlich, meine, der echten Liebe, die Liebe, die die Hingabe ist. Dieses, das ist mein Leib, das für dich hingegeben ist. Was wir jedes Mal sagen in der Messe. Jetzt, eine Sache ist es, diese Tatsache zu lesen in einer Zeitung. Der hat sein Leben hingegeben für jemanden. Und eine andere Sache ist es, dabei gewesen zu sein. Oder nehmen wir mal an, dass der eine, der verwundet war, Leben rausgekommen wäre. Und der andere ist gestorben. Wie würde er das Ganze empfinden in der Zukunft? Es ist ganz anders natürlich, diese Erfahrung, er hat mein Leben gerettet, als jemand, der das einfach in der Zeitung liest. Und das ist ein anderer wichtiger Ansatz von der Theologie des Leibes. Der Papst geht nicht A ist B, B ist C, deswegen ist A C. Nein. Er sagt, diese Empfindungen, diese Sachen, die ich jetzt beschreibe, könnt ihr das nachempfinden oder nicht? Ja oder nein? Und dann nimmt er uns ein Stück weiter und sagt, okay, und das könnt ihr das nachempfinden oder könnt es nicht nachempfinden? Ja oder nein? Das heißt, er geht nicht, es ist nicht etwas irgendwie Auferlegtes, sondern es ist etwas, das jeder von uns einfach auch nachempfinden kann. Und deswegen die Wichtigkeit wieder der Erinnerung. Der Erinnerung. Ist das mir, kann ich das nachvollziehen oder kann ich es nicht nachvollziehen? Und so nach und nach zu ein Verständnis von sich selbst auch zu gelangen. Ja, ist das so oder ist das nicht so? Bin ich so oder bin ich nicht so? Ein anderer sehr wichtiger Ansatz in der Theologie des Leibes ist es, dass der Papst auch von einem, oder es gelang zu einem Menschenbild, das zwei große Extremen vermeidet. Die immer wieder aufgetaucht sind in der Geschichte. Der eine von diesen Extremen ist, der Körper ist schlecht. Und das sieht man immer wieder in der Geschichte, sogar auch innerhalb des Christentums. Nicht? Ich muss meinen Körper kasteien, bis geht nicht mehr. Ich muss Bußübungen machen, bis ich ihn total unter Kontrolle habe. Aber das ist nicht gerade unsere Sicht der Dinge. Und es hat angefangen schon ganz am Anfang. Die Gnosis, das jetzt heutzutage wiederkommt durch das New Age und das immer wieder einen neuen Anfang hatte durch die Katara und die Albigenensen und so weiter in der Geschichte. Alles, was körperlich ist, schlecht. Alles Körperliche ist schlecht. Und die andere Extremposition nur der Körper ist gut, das Geistige ist, hat nichts, keinen Stellenwert. Nicht? Der Materialismus in seine extreme Form. Und der Papst stellt uns nochmal vor Augen und sagt, nein, nein, der Körper ist gut. Alle, was Gott sah, was er geschaffen hat, und es war gut, es war sehr gut. Und gerade hier nördlich der Alpen sehen wir den Einfluss von unserer Geschichte. Gerade auch wieder durch, und nochmal, was ich vorher gesagt habe, okay, man kann sagen, man sollte den Luther anders interpretieren, das ist nicht richtig, aber die Tatsache ist, er wurde halt so oft so interpretiert. In diesem Sinn von der Körper ist schlecht. Und er hatte auch gewisse gnostische Tendenzen in sich. Und davon sind wir auch innerhalb der Kirche manchmal, wir tragen noch, halt, wir sind Kinder unserer Gesellschaft. Nicht? Das Körperliche ist schlecht. Und deswegen tendieren wir manchmal zu ganz komischen Bußübungen und so weiter. Und geben halt den Körper nicht den richtigen Stellenwert, der er hat. Ich meine, der Papst spricht sehr offen auch über diese ganzen Themen von Sexualmoral und so weiter. Es ist etwas wahnsinnig Befreiendes. Es ist überhaupt nicht etwas, das einengt irgendwie. Überhaupt nicht. Der Papst nennt den Körper ein Ursakrament. Und natürlich nicht in dem Sinn, dass er jetzt einer der sieben Sakramente wäre, sondern in dem Sinn, dass er das ist, was wir durch das Wort Sakrament sagen wollen. Das heißt, ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Realität. Dass etwas, ein sichtbares Zeichen, das etwas Unsichtbares aufzeigt, begreifbar macht. Zum Beispiel das Wort Apfel. Nicht? Ich kann das Wort runterschreiben, Apfel oder Apple oder Mella oder Malum oder was auch immer in den verschiedenen Sprachen. Aber es deutet auf etwas, auf eine etwas in diesem Moment unsichtbare Realität hin. Das gilt auf höchste Weise für die Sakramente, weil wir sagen, das ist nicht nur ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Realität, sondern es ist ein wirksames Zeichen. Das heißt, es macht das, was bezeichnet wird, gegenwärtig. Zum Beispiel wäre ich sehr dankbar, wenn irgendjemand mir ein Glas Wasser bringen könnte. Danke. Zum Beispiel, wenn der Priester das Kreuzzeichen macht, am Ende der Beichte, dann ist es halt nicht nur ein Symbol, sondern das, was da verbildlicht wird, wird vergegenwärtigt für mich. Das heißt, das Kreuzgeschehen wird vergegenwärtigt, jetzt nicht für all diese Leute, die um mich herum trubeln, sondern für mich, der ich jetzt in diesem Moment zur Beichte komme. Und das wird für mich Gegenwart nicht gestern, nicht morgen, sondern heute, in diesem Moment. Oder wenn der Priester die Hostie erhebt und sagt, das ist mein Leib, das für euch hingegeben ist, dann ist es halt nicht nur ein Symbol, sondern es ist eine Vergegenwärtigung des Kreuzgeschehens in diesem Moment. Also Sakrament. Danke. Und jetzt sagt der Papst, dass weil wir Abbilder Gottes sind, das heißt Abbilder der Liebe, das heißt Abbilder von was Gott ist, der Sohn, der sich schenkt zum Vater, der Vater, der sich zum Sohn schenkt. Die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie ihren Namen hat, der Heilige Geist, Kommunion der Liebe. Weil das ist, was wir ja sind, was wir sind Sakrament in diesem Sinne. Wir sind, aber auch weil die Liebe die Freiheit voraussetzt, wir sind auch berufen, in der Freiheit diese Liebe zu verdeutlichen durch unseren Leib. Aber diese Liebe ist in unseren Körper eingeschrieben, sozusagen. Und wenn wir uns erinnern, wenn wir nachvollziehen unsere Erfahrungen in unserem Leib, dann werden wir sehen, werden wir erkennen, wer wir wirklich sind. Abbilder dieser Liebe. Und vor allem, sagt der Papst, werden wir das tun, wenn wir analysieren, sozusagen, analysieren, diesen Moment des eines Fleisches werden. Werden wir begreifen, wer Gott ist und wer ich bin. Und das ist eine sehr starke Aussage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, bevor ich irgendjemand denkt, ich hier irgendwelche Heresien verkünde und mich auf dem Scheiterhaufen hinter dem Haus in der Freizeit. Eine der Haupterkenntnisse des Papstes ist, dass Gott diese Berufung zu lieben, wie er liebt, unserem Leib eingeschrieben hat, indem er uns als Mann und Frau erschaffen hat und uns beruft, ein Fleisch zu werden. Und der Papst in 1988 sagte, diese Sicht der Dinge begibt uns in die Perspektive des ganzen Evangeliums, des ganzen Lehre, ja der ganzen Sendung Christi. Es ist jedoch ebenso wesentlich und gültig für die Sinndeutung des Menschseins überhaupt, für die grundlegende Probleme des Verständnisses und Selbstverständnis seines Seins in der Welt. Das ist nicht genau, was ich... Der Leib und nur er, 1980, kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistliche und Göttliche. Er wurde geschaffen, das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis in die sichtbare Wirklichkeit der Welt zu übertragen und so Zeichen dieses Geheimnisses zu sein. Das heißt, das ist weit entfernt von einer Beminderwertigung der Sexualität, sondern ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Man sieht halt auch in der Geschichte der Kirche gewisse Tendenzen, manchmal das aus dem Auge zu verlieren. Dass zum Beispiel manche Schriftsteller in dem 16., 17. Jahrhundert gesagt haben, wenn ihr Verkehr hattet die Nacht vorher, solltet ihr am nächsten Tag nicht zur Kommunion gehen. Ich meine, das ist ein Zeichen, dass jetzt Schluss ist, oder? Die Kerze ist ausgegangen. Nein, das ist ein Warnungszeichen. Ich habe noch 10 Minuten. Okay, jetzt, was der Papst tut, er macht verschiedene Serien oder Blöcke, wenn man so will, von Katechesen über das ganze Thema. Und er fängt an und macht eine Betrachtung über ein Jahr, zwei Jahre hinweg, über die Urerfahrungen. Das heißt, wie es war vor dem Sündenfall. Weil das ist, wenn man das betrachtet, sagt er, können wir herausfinden, was eigentlich ja unsere Berufung ist. Und danach fängt er an zu betrachten, wie war es denn nachher? Nach dem Sündenfall. Noch ein Block. Diese Katechese. Und danach, wie war es mit der Zeit mit Christus? Was hat Christus in das Ganze mit hineingebracht? Das heißt, die ganze Frage von, was ich vorher erwähnt habe, die Erlösung des Leibes, die Erlösung der Begierde. Und dann gibt es ein Abschlusskapitel über die Ehe, über die Ehelosigkeit. Also wenn wir das gerade gesagt haben, was wir gerade gesagt haben, dann was mache ich so? Das muss man auch noch erklären. Und dann letztendlich, was man halt vielleicht beschreiben könnte, was hat das Ganze oder was wir genannt haben, ein Kurs, was wir jetzt gemacht haben, die Sexualität und die Sexualmoral im Schlafzimmer sozusagen, wo er ziemlich konkret wird, der Papst. Sehr konkret, unglaublich eigentlich. Und das vielleicht auch sehr hilfreich sein kann. Aber bevor wir dazu kommen, ist es wichtig, diese Vorstufen zu machen. Denke ich, dass wir das Ganze verstehen. Okay, vielleicht nochmal, wir werden vielleicht ganz kurz andeuten über diese Urerfahrungen, aber das Ganze nochmal im Rahmen zu stellen. Theologie des Leibes. Warum Theologie? Weil es der Leib ist, der uns zeigt, wer Gott ist. Aber nicht nur der Leib als solches, sondern als Mann und Frau. Wenn Gott diese Kommunion der Liebe ist, dieses sich schenken, ohne irgendetwas für sich selbst zu suchen, nicht? Ich schenke mich dir hin, ohne etwas für mich selbst zu suchen. Das ist was die Liebe beinhaltet letztendlich. Der Vater, den Sohn und Vater und die Liebe zwischen den beiden. Ein gegenseitiges sich beschenken, ohne dazu zu greifen. Wie diese symbolische Sprache von Genesis, Adam und Eva greifen für diesen Apfel, statt sich beschenken zu lassen. Ich muss jetzt selbst bestimmen, was mich glücklich macht. Ich werde den anderen manipulieren, mit anderen Worten. Und das ist das große Problem natürlich, dass die Freiheit, die freie Liebe setzt auch voraus, dass wir statt den anderen annehmen und uns selber schenken, auch den anderen manipulieren können. Um das zu bekommen, was ich will, meine Befriedigung. Theologie des Leibes auch deswegen, weil letztendlich derjenige, der uns zeigt, wer Gott ist, ist Christus. Durch sein Leib. Nein, wenn wir sagen, was ist die Liebe? Dann hat uns Christus das ja gezeigt, indem er halt nicht nur ein schönes Wörtchen geblieben ist. Ich hab dich gern, ist schön mit dir zusammenzusitzen und so. Sondern diese Liebe ist eben Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Weil die Liebe immer konkret werden muss. Sie muss sich zeigen durch die Taten. Und das hat er uns vor allem gezeigt am Kreuz, nicht? Diesen Moment der Kreuzigung. Und deswegen, jedes Mal, dass ich das Kreuzzeichen mache, für mich ist es ein herrliches Bild, was auch der Papst, der jetzige Papst in seinem Buch Unterwegs zu Jesus Christus beschrieben hat, nicht? Wenn ich sage, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sage ich ja genau das. Ich glaube an diesen Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber wer ist dieser Gott? Er ist die Liebe. Nicht? Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes, erster Brief. Aber was ist diese Liebe? Nicht? Diese Liebe zeigt sich gerade da, am Kreuz eben. Diese Kommunion, die Liebe, die sich gezeigt hat, die konkret geworden ist. Und dass jedes Mal, dass ich das Kreuzzeichen mache, sage ich, ja, ich bin Christ, ich will so leben. Ich will das in meinem Leib auch verbildlichen. Diese Gemeinschaft der Liebe, die Gott ist. Das will ich will Zeugnis geben von dieser Liebe in dieser Welt. Ich will das bezeugen. Durch meinen Leib. Aber was bedeutet das konkret? Das werden wir in den nächsten wir sind nicht in der Messe, es ist nicht Sonntagmittag. Die nächsten zwei Familientage versuchen zu ein bisschen näher zu betrachten. Jetzt, Urerfahrungen, was sind diese? Der Papst spricht von hauptsächlich, also erstmal die Einsamkeit zu einem, dass der Mensch merkte, ich bin allein in der Welt, ich bin nicht wie diese Tiere und wie diese Bäume und dann die Einheit und die Kommunion, diese Kommunion der Liebe zwischen ihm und seiner Frau, dann die ursprüngliche Nacktheit, also diese drei hauptsächlich, diese drei, und wo er dann halt diese Nacktheit auch beschreibt, auch in einem anderen, einem mehr geistlichen Sinn, nicht nur den äußerlichen Sinn. Was wir vorher gesagt haben, wegen den Augen. Wenn ich jemand in die Augen schaue, besonders jetzt als Priester, merkt man das mehr und mehr. Man braucht nicht lange herumreden oder irgendwelche große Magie oder ich weiß nicht was, um herauszufinden, was jetzt mit los ist mit dieser Person. Man muss nur in die Augen schauen. Da weiß man schon. Und deswegen halt unsere Angst, unsere Scham und das, was er, wenn der Papst dann analysiert, was nach dem Sündenfall passiert ist, diese Heraufkommen des Schams und sich dieser Wunsch, sich zuzudecken. Warum? Weil ich Angst habe, ist ein Verteidigungsmechanismus. Ich habe Angst, dass der andere mich jetzt vielleicht manipulieren könnte durch seine Blicke oder durch seine Taten oder wie auch immer. Aber vorher, vor dem Sündenfall, war das halt nicht so. Es gab keine Notwendigkeit, sich zu bedecken. Weil es gab diese völlige Offenheit gegenüber den anderen und der andere hatte überhaupt keine Angst, dass er mich jetzt irgendwie manipulieren würde, ausnutzen würde, gebrauchen würde. Und wie oft, leider Gottes, wissen wir, dass, ich meine, wie viele kommen zu einem und sagen, Pater, nicht, wo sie verheiratet sind, ich fühle mich gebraucht in der Ehe von dem anderen. Aber das war vorher überhaupt nicht der Fall. Es war eine totale Offenheit, ein totales nicht hin und her, sich schenken, ohne irgendetwas für sich selbst zu suchen. Und mit jeder neuen Gabe von sich selbst ist auch eine neue Kraft erwachsen, sozusagen, um sich wieder neu zu schenken. Das beschreibt der Papst sehr schön in einer Ansprache. Aber ich glaube, man hört, die Kinder kommen zurück. Vielleicht sollten wir aufhören. Okay. Okay. Jetzt versuchen Sie, das ist ein bisschen, mein Johannes Paul II., man muss ihn ein bisschen verdauen, ein paar Mal lesen, bevor man ihn manchmal verstanden hat. Aber was er hier sagt, ist sehr, sehr tief. Und vielleicht können wir das nächste Mal ein bisschen das versuchen, ein bisschen auseinanderzuziehen. Zugleich wird die Annahme, also er macht zwei, er spricht von der Annahme von der Frau, von dem Mann und andersrum. Zugleich wird die Annahme der Frau von Seiten des Mannes und die Weise ihrer Annahme gleichsam zu einem ersten sich schenken. Vom ersten Augenblick, in dem sie der Schöpfer dem Mann gibt, entdeckt die Frau, indem sie sich schenkt, zugleich sich selbst. Sie entdeckt, wer sie ist, indem sie sich schenkt. Dank dem Umstand, dass sie angenommen und aufgenommen wird. Wenn sie manipuliert geworden wäre, würde sie nicht entdeckt, hätte sie nicht entdeckt, wer sie jetzt eigentlich ist. Nicht, wenn der Mann sie benutzt hätte, genutzt hätte. Also, sie entdeckt sich selbst dank dem Umstand, dass sie angenommen, aufgenommen und dank der Weise, in der sie vom Mann angenommen wird. Wenn Christus sagt, derjenige, der schon so eine Frau anschaut, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen, es ist nicht, dass er sagt, und das kann beide Weise gehen, das ist natürlich nicht nur für die Männer, sondern er sagte das nicht, weil jetzt der Mann die Frau anschaut, sondern weil er sie ihm so anschaut, wie er sie anschaut. Also, der entdeckt, indem sie sich schenkt, zugleich sich selbst, dank dem Umstand, dass sie angenommen und aufgenommen und dank der Weise, in der sie vom Mann angenommen wird. In ihrer eigenen Selbsthingabe, durch die aufrichtige Hingabe ihrer selbst, und da zitiert er den Zweiten Vatikanischen Konzil, eine seiner Lieblingsphrasen von des ganzen Pontifikates, nicht? Der Mensch findet sich nur selbst in der aufrichtigen Hingabe seiner selbst. Also, in ihrer eigenen Selbsthingabe findet sie, die Frau, sich also selbst, wenn sie in ihrem Mensch- und Frausein so angenommen wird, wie es der Schöpfer gewollt hat, nämlich um ihrer selbst willen. Nicht, weil sie mir jetzt irgendwas gibt, was ich will, was ich brauche. Nein, weil sie ist, wer sie ist. Ohne etwas für mich zu suchen. Sie gelangt zur innersten Tiefe ihrer Person und zum Vollbesitz ihrer selbst, wenn in dieser Annahme die ganze Würde des Geschenks durch das Angebot und die Hingabe dessen gewährt bleibt, was sie in der ganzen Wahrheit ihres Menschseins und in der ganzen Wirklichkeit ihres Körpers und Geschlechts also ihres Frauseins ist. Herrlich. Sehr, sehr tief. Und viel zum Nachdenken, was es uns geben sollte. Das heißt, sie findet sich selbst, was sie versteht und begreift. Aber nicht, und das ist der Punkt, nicht nur im Kopf, sondern eben auch durch die eigene Erfahrung. Nicht eine Sache ist, etwas in der Zeitung nachzulesen, andere Sache ist, es erfahren zu haben. Wenn sie angenommen wird, für was sie ist. Geliebt nicht als Objekt der Begierde, sondern um ihrer selbst willen. Und dann geht's weiter und er sagt, wir fügen hinzu, dass diese Selbstfindung durch die eigene Hingabe Quelle einer neuen Selbsthingabe wird, die ebenso Kraft der inneren Bereitschaft zum Austausch im Geschenk wie in dem Maße zunimmt, diese Kraft zu einer neuen Selbsthingabe nimmt in dem Maß zu, indem sie einer solchen tieferen Aufnahme und Annahme begegnet, als Frucht eines wachsenden Bewusstseins des Geschenks. Nicht? Und dann macht eine herrliche Betrachtung halt über diesen Moment in Genesis, wo Adam und Eva für diesen, halt diesen dummen Apfel greifen. Nicht? Sie greifen für den Apfel, statt sich beschenken zu lassen. Und das ist halt immer wieder auch die, nicht, die Gefahr, dass wir in der Lüge leben. Nicht die Wahrheit in der Liebe tun, wie der heilige Paulus sagte, sondern in der Lüge leben, weil wir das verleugnen durch unsere Handlungen, was wir selber selbst sind als Menschen. Indem ich halt zum Beispiel jetzt meine Frau oder meinen Mann benutze, um das zu bekommen, was ich halt will. Und das kann uns eben nicht glücklich machen, weil es nicht dem entspricht, was wir halt sind. Wir sind eben so. Wir haben diese Liebe Gottes in uns eingeschrieben. Und wir können uns nur selbst finden, wenn wir halt das auch umsetzen in unserem Leben durch unsere Taten. Okay, aber jetzt ist wirklich Schluss. Es tut mir leid, wirklich für den ersten Teil dieses Vortrags, der wirklich sehr vielleicht theoretisch war und der jetzt auch immer noch etwas theoretisch ist, aber vielleicht ein bisschen mehr, it's coming home, es kommt jetzt mehr ein bisschen mehr mit mir zu tun. Die nächsten, hoffentlich wird sich das etwas ändern. Nur, ich denke, es ist sehr wichtig zu begreifen, dem Ansatz von Papst. Wir müssen, wenn wir ans Ziel kommen möchten, wenn wir die Heiligkeit erreichen wollen, und das ist die Berufung von jedem von uns, wenn wir im Himmel kommen wollen, wenn wir Christus begegnen wollen, dann müssen wir erstmal begreifen, wer ich überhaupt bin. Ich muss wissen, wenn ich nach Köln fahren muss, will, dass ich in Möglingen sitze in diesem Moment, eben nicht in Vancouver, obwohl ich vielleicht wahnsinnig gerne jetzt in Vancouver wäre, in Kanada, und Eishockey spielen würde. Aber das bin ich halt nicht. Das heißt, wenn ich da hinkommen möchte, ich muss wissen, wer ich bin und wo ich stehe. Sehr wichtig. Und deswegen dieser Ansatz. Und das Schöne mit diesem Ansatz ist, dass wirklich begreifbar ist für jeden. Nicht? Man kann darüber sprechen, wenn man es versucht zu verinnerlichen, auch mit einem Atheisten. Er kann das perfekt nachvollziehen, weil der Papst nicht geht, die Kirche sagt das, deswegen musst du das machen. Nein, er sagt, kannst du das nachempfinden oder nicht? Nicht? Erinnerung und Identität. Auf uns selbst zu schauen, weil wenn die Liebe Gottes in unseren Körper eingeschrieben ist, dann müssen wir lernen, unsere Körpersprache zu lesen. Und dann werden wir begreifen, wer wir sind und sogar, wer Gott selbst ist. Und wie wir da hinkommen sollen, zu ihm, also von uns zu ihm. Okay. Jetzt, ich habe mich gerade eben erinnert, dass Robert gesagt hatte, ich sollte 2 Fragen vorbereiten. Zum Austausch nachher. Vielleicht eine Frage wäre, darüber nachzudenken, wie ist unsere Einstellung zum Körper überhaupt? Nicht? Dieses Verhältnis zwischen Seele und Leib in uns. Also, wie sehe ich das? Oder wie habe ich das vielleicht in der Vergangenheit gesehen? Die Wichtigkeit des Körpers im Vergleich zur Wichtigkeit der Seele. Ist es eine Bilanz? Wie sehe ich das? Und zweite Frage ist, was verstehe ich unter Liebe? Okay. Ich glaube, das sind 2 Fragen. Danke. Vielleicht können wir auch schließen mit einem Gebet, wenn das recht ist.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sagen dir Dank, allmächtiger Gott, für alle deine Gaben und Wohltaten, die du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.